Wer den MSCI Emerging Markets kauft, hält 12,5% seines Portfolios in einer einzigen Aktie. Und welche ist das?
TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Und dazu kommt, dass Aktien wie Samsung oder SK Hynix, Xiaomi, also die Top 10 von Emerging Markets, dem MSCI Emerging Markets, über 30% vom gesamten Index ausmachen. Also 5 von 10 davon kommen aus dem Tech-Bereich. Und das Spannende ist, ganz viele gehen ja raus aus dem klassischen MSCI World oder S&P 500, weil sie nur US-Tech da drin haben. Aber letzten Endes kaufst du was Ähnliches bei dem Emerging Markets vor.
Diversify, the private market podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, freut mich sehr, dass du da bist.
Freut mich auch sehr. Ich finde es auch ganz stark, dass wir jetzt anders anfangen als sonst mit so einer Hook. Das hat mir Spaß gemacht.
Wir überlegen uns natürlich stetig auch was Neues und genau darum geht es heute auch ein bisschen. Es geht um Emerging Markets. Bietet sich ein bisschen an. Es gibt nämlich 2 neue Produkte bei uns auf der Now-Plattform.
Und auch einen neuen Partner auf der Now-Plattform.
Richtig, der diese beiden Produkte auflegt
und managed,
aktiv managed natürlich. Wir schauen uns natürlich aber auch das Thema Private Markets an, und zwar Partners Group.
So sieht's aus. Gab es heute eine große Schlagzeile, war das, ne?
Heute eine große Schlagzeile, und gestern gab es das frische Reporting vom Fund, den es auf der Now-Plattform gibt.
Und der hat, kleiner Sneak Peek, schon wieder Plus gemacht, 0,8%.
Genau, und wir reden über eine Neuaufnahme, das heißt, es ist ein neues Unternehmen in den Fonds gekommen.
Und das ist zwar spannend, aber wieder ein relativ langweiliges Geschäftsmodell.
Richtig, so wie es sich das gehört für den Partners Group.
Stetig, aber nicht dynamisch.
Aber bevor wir reingehen, natürlich der Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist auf gar keinen Fall von euch als Anlageberatung zu verstehen.
So sieht's aus.
Robin, sprechen wir im ersten Block genau über das, was wir gerade hatten, dieses Emerging Markets Klumpenproblem. Eigentlich hört man oder liest man ja, was ist das denn, 70-30 oder wie es mittlerweile von den großen Figuren in der Szene gepredigt wird, weiß ich gar nicht mehr. Es ist ja dann irgendwie der MSCI World global und dann dazu noch ein bisschen Emerging Markets, um Diversifikation zu machen. Aber stimmt es eigentlich noch? Wie viel Diversifikation machst du denn überhaupt, wenn du dir ein Emerging Markets Index Portfolio Fund in dein Portfolio holst?
Der Verkaufsschlager ist ja immer der MSCI World. Das haben die meisten als Sparplan laufen,
ja,
und sagen, hey, da bin ich World, global, super breit aufgestellt, und da vielleicht auch, wie krass der Markt wächst. Und das kam jetzt der Reporting von BlackRock, 15 Billionen verwaltetes Vermögen, geisteskrank.
iShares oder BlackRock generell?
BlackRock generell, okay. Und sehr, sehr große Treiber natürlich iShares mit, ja, ETFs, fällt mir jetzt gerade nur in dem Zusammenhang ein. Ja. Und beim MSCI World denkt man, ja cool, Weltindex, super breit, diversifiziert, tausende Titel. Aber die Top 10 machen da 37,5% aus. Also richtig krass. Bei dem MSCI, also auf dem S&P 500 wäre das. Und sagen viele, ja, ich möchte halt nicht irgendwie so ein Klumpenrisiko, gerade mit den Magnificent Seven oder auch bei einem MSCI World, wo das ähnlich aussieht mit dem Klumpenrisiko. Und die sagen, ich gehe jetzt in Emerging Markets, also Schwellenländer. Das heißt, man hat da keine so stabile Währung, irgendeine instabilere Politik und einfach auch meist noch ein dynamischeres Wirtschaftswachstum,
ja,
weil es eine andere, also BIP, also Bruttoinlandsprodukt, noch eine andere Basis hat, noch deutlich schnelleres Wachstum zeigen können, deutlich mehr Dynamik haben. Aber auch da, also wir haben uns den MSCI Emerging Markets angeschaut, und das ist eine ähnliche Konzentration. Also das ist in den USA beim MSCI auf die Top US-Aktien bis über 37,5% und Emerging Markets bei 32,4%.
Also die Top 10 MSCI USA sind 37,5 und die Top 10 MSCI Emerging Market 32.
Genau, 32,4. Und da hast du auch wieder eine Konzentration. Aber jetzt kommt's. Viele sagen ja, nee, ich möchte nicht nur USA oder nicht nur MSCI World, weil ich da auch wiederum USA habe, weil da ist ja nur Tech drin, ja, US-Tech. Aber wenn du da ein bisschen tiefer reinschaust, die Top 10 in Emerging Markets, die, wie gesagt, 32,4% repräsentieren, davon sind 50% auch Halbleiter- und Tech-Unternehmen. Und was heißt das? Jetzt einfach mal so ein bisschen um die Ecke gedacht. Du hast trotzdem irgendwie einen US-Dollar-Effekt, weil wer braucht so viel Halbleiter? Nvidia, dann irgendwie die ganzen Rechenzentren, ne? Alphabet investiert ja unfassbar krass, eine Meta. Das heißt, du hast einmal eine US-Dollar-Abhängigkeit und trotzdem wieder eine totale Abhängigkeit von den ganzen großen Tech-Companies.
Genau, dann ist natürlich jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage, wo ist denn da jetzt die echte Diversifikation, wenn die Schwellenländerindizes genau die gleichen Klumpenrisiken wie die US-Indizes haben?
Man muss halt einfach reinschauen, weil es ist halt einfach nicht so groß, wie man denkt. Und die es gibt halt ein paar Titel, jetzt gerade irgendwie eine Samsung oder sowas, die sind ja total im Fokus gewesen jetzt, oder auch die SK Hynix, wo es auch das Dual-Listing hatte,
ja.
Und gerade da sind so die riesengroßen Brocken. Das heißt, man kann irgendwie gar nicht so richtig diversifizieren, außer man pickt halt selber oder setzt auf irgendwie ein aktives Management, das halt bewusst die Schwerpunkte setzt und nicht einfach nur stupide über eine Abdeckung anhand der Marktkapitalisierung, die halt so in Emerging Markets wie auch in den USA von ein paar großen Companies getragen wird.
Ja, ist vielleicht aber noch ein guter Übergang. Du sagst aktives Management. An der Stelle sicherlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer haben es, oder ihr habt es sicherlich schon gelesen oder in der Now-App gesehen. Es gibt zwei neue Produkte bei uns auf der Plattform vom, einem der größten und renommiertesten Asset Manager der Welt, JP Morgan Asset Management, kann man so sagen.
Ja, es ist auch größte Bank nach Market Cap, meine ich. Wir hatten jetzt auch wieder Bombenzahlen,
ja.
Kamen jetzt gerade auch die Earnings. Richtig. Bin ich auch echt happy. Das ist wirklich eine mega tolle Brand. Also ich mag die Bank sehr, sehr gerne.
Genau.
Und die machen auch einen sauguten Job. Also wie es Hendrik sagt, das sind zwei Produkte, einmal global, einmal Emerging Markets, und das sind, ich weiß gar nicht, ob wir da noch einen Schwerpunkt geplant haben im Podcast, wenn nicht, rede ich jetzt kurz drüber.
Nee, rede jetzt drüber, deswegen frage ich dich
ja. Na gut, und wir haben ja den neuen Ablauf, bin ich noch gar nicht so firm mit. Und zwar sind zwei Produkte und sind sogenannte Active Extension Strategien. Was heißt das? Also es wird das Team von JP Morgan, also sie managen so Produkte schon seit rund zwei Dekaden, also rund 20 Jahre, und die haben ein Anlageuniversum, das sich anschauen, einmal global, einmal mit Fokus Emerging Markets, und dann sagen die, ich finde ein paar Titel finde ich toll, mal ein paar finde ich okay und andere finde ich nicht so gut.
Ja.
Und ein ETF bildet ja einfach nur einen Index ab, aber was JP Morgan macht, die sagen, okay, die ich nicht so gut finde, da gehe ich short, also die verkaufe ich leer. Das heißt, die setzen, sagen, hey, nee, das ist zu teuer, oder ich glaube nicht ans Geschäftsmodell. Das heißt, sie setzen auch auf fallende Kurse, und durch die Verkäufe, das sind rund 30% short, also von dem Vorvolumen, haben sie ja 130% zum Anlegen, mit denen gehen sie long. Das heißt, sie können quasi mit dem Hebel auch und sich überexponieren bei Titeln, die sie super gut finden. Und mit den Strategien, also machen sie schon ewig, den Emerging Markets gibt es schon länger, den es bei uns gibt. Der hat auch eine echt solide Rendite.
Seit über 5 Jahren gibt es den auf
jeden Fall. Genau, also solide Rendite gezeigt, war auch immer. Der hat den MSCI Emerging Markets als Benchmark auch sehr, sehr gut abgeschnitten. Den globalen, der ist brand new, gibt es seit Mai diesen Jahres, neu aufgelegt. Es gab schon Strategien oder gibt Strategien mit Europa-Fokus oder mit US-Fokus, und das ist jetzt der erste, der wirklich global investiert. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch für die Diversifikation. Aber halt, halt gepickt. Also genau, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Und das macht halt den Unterschied. Jetzt gerade in dem Markt, wenn du halt Klumpenrisiken hast bei ETFs. Und genau deswegen sind ja wir Verfechter, deswegen heißt es auch Private Market Podcast. Das ist ja sehr, sehr, oder sehr ähnlich wie Private Markets, weil das sind auch alles aktiv gemanagte Funds. Und das ist ja dann auch immer handverlesene Investments. Also das Investmentteam schaut sich dann, welche Mittelständler sind toll, wo gehe ich da rein, und da gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Due Diligence, also dass du halt nicht die Abhängigkeiten hast, die du zum Beispiel auch bei einem vermeintlichen Diversifikation in Emerging Markets hast von den USA.
Ja, lass doch mal nochmal einen Schritt vielleicht zurückgehen. Du bist ja relativ schnell rein, Active Extension Strategie. Du hast erzählt, also ich denke mal, das ist ein Begriff, mit dem kann jetzt nicht jeder was anfangen, außer man erklärt so ein bisschen mehr, was drin ist. Du hast gesagt, das ist Long-Short-Strategie. Long Short hat man sicherlich auch schon mal im Kontext von sogenannten Hedgefonds gehört. Das wird ja viel von Hedgefonds verwendet, also dass man long gehen kann, als auch short auf Titel. Was genau ist denn der Unterschied? Denn ganz wichtig, das Produkt von JP Morgan ist kein Hedgefonds, sondern hat halt diese Active Extension Strategie plus, oder dieser Active Extension Ansatz mit einer Long Short Strategie.
Also der wesentliche Unterschied ist, das ist ein UCITS Fund, das ist eine Hülle, die sehr, sehr streng reguliert ist. Und es werden, also viele verbinden es direkt mit Hedgefonds, weil gerade Shorten kommt halt, das ist so absichern letzten Endes.
Ja, auch immer in den ganzen Hollywood-Filmen. Also
The Big Short zum Beispiel.
Richtig.
Es kommt davon, also es kommt gerade davon, oder wird damit verbunden, ne? Weil gerade so die Shorts, die Absicherung, die Hedges, kommen ja gerade von Short-Positionen. Du kannst dich ja zum Beispiel von einem fallenden Markt absichern, indem du leer verkaufst. Das heißt, ich denke jetzt irgendwie, der Markt fällt, dann verkaufe ich jetzt schon meine Position und decke mich dann irgendwie später, wenn es günstiger in der Markt wirklich gefallen ist, ein. Wenn ich halt die geliehenen Anteile, die ich leer verkauft habe, zurückgeben muss an den Verleiher.
Ja.
Aber jetzt in dem Fall ist es kein sogenannter AIF, also kein alternativer Investmentfonds. Das ist die Regel von, also in der Regel die Hülle von einem klassischen Hedgefonds. Und hier wird einfach eine ein aktives Management mit Short-Position genutzt. Active Extension, das ist ja Active, aktiv, Extension, Erweiterung. Das heißt, die einfach die Möglichkeiten, die du hast, werden erweitert durch das, dass Shorts eingegangen werden. Das heißt, du kannst auf fallende Kurse setzen, und dadurch hast du mehr Liquidität freigesetzt, dass du mehr investieren kannst, als du eigentlich Geld hast.
Ja, verstanden. Die Frage, die mir da jetzt gerade kommt, das heißt, so ein UCITS wäre eigentlich auch fürs AVD eligible, oder?
Ja.
Spannend.
Ja, voll. Bei der Kammer auch spannend, da arbeiten wir auch mit Hochdruck dran.
Also AVD Altersvorsorgedepot.
Korrekt, stimmt. Das hätte ich jetzt mal nachfragen sollen. Nee, da arbeiten wir auch mit Hochdruck dran. Großes Thema und auch wie wir eine sehr, sehr coole, diversifizierte Lösung selber bauen. Sind wir gerade dran, einmal für Standarddepot und beim freien Altersvorsorgedepot, da kann man richtig die Sau rauslassen. Weil da geht auch Private Markets mit Altos und sowas.
Wenn es da was gibt, dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die davon erfahren werden. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema JP Morgan Asset Management, die zwei neuen Produkte abzuschließen, sind ganz normal über die Plattform investierbar.
Wöchentlich kaufen,
sind 1% sozusagen Vermittlungsgebühr, die wir nehmen.
Rund 2% laufende Kosten, die gegen die Rendite schon laufen.
Genau, das heißt, jegliche Rendite, die ihr euch anschaut, also ihr seht natürlich auch in der App die ISIN, wenn ihr dann euch die Charts anguckt, auch aus der Vergangenheit, dort sind die Kosten schon inkludiert.
Genau, und es gibt keine offizielle Zielrendite vom Asset Manager, aber als Benchmark ist es einmal der All World Country, also nicht der MSCI World, sondern der All World Index ist bei dem Global und bei dem Emerging Markets Fund ist es der Emerging Markets MSCI. Genau.
Yes. Genau.
Jeweils Net Return Variante. Das haben wir auch in der App stehen, bestimmt.
Richtig, steht auf jeden Fall auf der App. Ja, genau. Aber lass uns einmal nochmal ganz kurz wieder zurückgehen zum Thema Emerging Markets, denn wir sind ja nicht der Private Market Podcast, wenn wir nicht da einmal ganz kurz drüber sprechen.
Ich habe ja ganz kurz was gesagt zu Private Markets.
Das stimmt, deswegen kannst du jetzt noch mehr sagen. Und zwar der IWF sagt, Private Credit ist in Emerging Markets in den 10 Jahren um das Fünffache gewachsen, also in den letzten. Ist das eher gut oder ist das eher ein Warnsignal?
Naja, es gibt ja immer die zwei verschiedenen Lager. Es gibt die sagen, böse Schattenbanken machen alles kaputt und es gibt irgendwie einen Schock an dem Markt, alle Investoren ziehen das Geld ab, alle Währungen geraten unter Druck, das ganze Finanzsystem wird zusammenbrechen. Ich bin aber eher lieber auf der Sonnenseite. Also ich finde es toll, dass Wachstum gefördert wird, weil letzten Endes Private Credit Fund, da freue ich mich übrigens auch sehr auf unsere Masterclass, die wir mit Musenich gedreht haben.
Ja.
Wenn mir gerade ein, da kommt was, ganz cool. Die ermöglichen ja Wachstum, also die investieren in Unternehmen, die sich einfach im regulierten Umfeld mit Banken schwerer tun, also einfach da einen Kredit zu arrangieren und auch bei Banken weniger Flexibilität sehen. Das ist auch das, was ich früher relativ viel mit zu tun hatte, also gerade in komplizierteren Situationen Kapital vergeben auf Bankenseite, aber dann im Family Office auch Kapital aufnehmen. Und es wird nicht einfacher. Regulierung wird immer schlimmer und auch untereinander mit den Banken die Abstimmung werden immer kritischer. Und da sind dann Debt Funds, haben den Markt geschlossen. Und in den USA gibt es das schon sehr, sehr lange, ist auch sehr etabliert. In Europa ist es im Kommen und auch in Emerging Markets kommt es jetzt. Und die bekommen es einfach hin durch mehr Flexibilität in der Kreditvergabe und auch einfach, die haben auch mehr am Kreuz. Also im Zweifel jetzt gerade im Musenich zum Beispiel, die haben viele Firmen, die sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie 10 Millionen oder 15 Millionen, aber dann begleiten die halt bis irgendwie zu 100 Millionen Kreditvolumen, wenn die irgendwie so eine Buy-and-Build-Strategie, also eine Strategie, wo sie andere Unternehmen zukaufen.
Keine Peanuts.
Und das ist halt sehr, sehr stark. Deswegen, ich finde es ein tolles Signal, weil das Volumen ist ja irgendwie von 50 Milliarden jetzt auf rund 100 Milliarden US-Dollar gestiegen innerhalb von 10 Jahren. Und also es ist ein tolles Zeichen, weil das hilft einfach, dass da auch mehr Innovation betrieben werden kann, dass Mittelständler gefördert werden, auch, dass es eine höhere Deal-Aktivität hat im Private-Equity-Segment, weil sehr, sehr viele Private-Credit-Transaktionen sind zusammen mit einem Sponsor, das ist mit einem Private-Equity-Investor. Ich finde es gut. Also ich finde es eine schöne Entwicklung und bietet halt auch die Chance, gerade wenn man im Privatmarkt investieren kann, dass du da auch regional diversifizierst und halt eben nicht über einen MSCI Emerging Markets in die Klumpenriesen investierst, sondern halt selektiv handpickt in spannende Opportunitäten. Und ich finde Private Credit ohnehin spannend, also als im Bereich der Kapitalstruktur, finde ich super spannend, weil es halt einfach feste Rückzahlungen hat, das Zinserträge.
Ich glaube, also meine Two Cents dazu, also zum einen, wie du auch schon angesprochen hast, natürlich dann immer super wichtig, wo geht das Geld rein, ne? Also welche Branche und da wir jetzt ja auch gelernt haben, der Emerging Market, so generell ist auch vor allem in Asien natürlich auch sehr viel Tech so, und wir hatten jetzt ja auch öfter auch drüber gesprochen, dass, sage ich mal, so Private Credit und Tech-Werte oder Software-Werte schon ein bisschen schwierig sein können, ne? Das einmal dazu, plus sind natürlich Schwellenländer, das gilt natürlich sowohl für auch aktiennotierte Emerging Markets Unternehmen. Emerging Markets sind halt, sage ich mal, Schwellenländer-ETFs, die sind, oder Indizes, die können halt auch nochmal deutlich mehr schwanken, deutlich volatiler sein.
Das ist halt weniger, deswegen sind sie ja nicht in genau. Industriestaaten, die haben halt weniger, also Währungen sind volatiler, du hast auch weniger politische Stabilität und so. Klar, sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen ist halt bei sowas auch wichtig, dass du super selektiv bist. Zum Beispiel eine Partners Group, kommen wir später auch noch drauf, die sind auch engagiert in Emerging Markets, aber machen da relativ wenig in Emerging Markets und schauen da, dass sie wirklich nur sehr hochwertige Engagements eingehen, wenn sie welche eingehen. Es gibt andere Firmen, die sind darauf spezialisiert, auch im Private Equity Bereich. Da kann man halt toll diversifizieren, nie, also über den Kapitalmarkt hinaus, und da wirklich selektiv auch sagen, dieses Klumpenrisiko, also von dem Börsenindex, das umgehe ich.
Aber ich glaube, also wenn wir jetzt über Private, also Emerging Markets in Private Credits reden, dann sind wir schon bei Diversifikation da eher, sage ich mal, in einem niedrigen, einstelligen Prozentsatz deines Portfolios.
Ja, sehe ich auch so. Weil ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe schon relativ lang Emerging Markets bei mir auch, noch so Asia-Pacific ETFs hatte ich bei mir. Aber es ist bei mir, so wie du sagst, ich habe auch nicht so super viel Exposure, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja.
Aber jetzt ändert sich das, weil jetzt kann ich es über unsere App kaufen.
Genau, aber vom Kapitalmarkt und nicht Private Credit.
Das ist korrekt.
Kommen wir zum nächsten Block, Robin, und zwar wir haben Neuigkeiten, wie schon angekündigt, aus dem Partners Group Fonds, der LTIFD, ihr über unsere App zeichnen könnt. Und zwar, was ist passiert und warum ist das interessant?
Da rede ich gerne drüber. Wir haben, also Partners Group ist ja sehr transparent bei den Investments,
das stimmt.
Wie sich alles entwickelt. Gibt es immer einmal im Monat ein Update, das wir bekommen, das schauen wir uns an und dann teilen wir das mit euch. Das schicken wir wahrscheinlich auch heute oder morgen raus. Nehmen jetzt auf am 16. Juli. Und da steht auch mal drin, was waren die Wertetreiber? Da war wieder die Rosen Group zum Beispiel sehr stark, wie auch die letzten Monate. Ist auch schon ein sehr langer Portfoliobestandteil von der Partners Group, europäisches Unternehmen, die man so Pipeline-Wartung und sowas. Also das ist auch ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell. Und dann steht auch immer drin, wenn was Neues reinkommt. Und die Partners Group ist ein Bestandsinvestment, wo sie jetzt auch mit diesem Fonds eingestiegen sind. Und zwar in Allied Universal. Habe ich noch nie in meinem Leben davor gehört.
Ich auch nicht.
Genau. Ist aber doch recht groß. Die haben über 800.000 Mitarbeitende, was echt krass ist. Riesenladen, und das ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Security Services und Facility Management. Global unterwegs, in Nordamerika, die größte private Sicherheitsorganisation.
Das ist krass, ne?
Das wurde also
nie gehört.
Nee.
Aber 800.000 Mitarbeiter ist schon ein Brett.
Schon ein richtiges Brett. Gut, für USA. Und das Ding ist halt, das ist ja stinklangweilig, ne? Wir haben ja bei uns, wir sitzen ja hier in Berlin an der Museumsinsel mit Nao. Und ich habe ein Laster, nur ein einziges, und zwar rauche ich. Und dann, wenn ich unten stehe, sehe ich auch immer die Sicherheitsleute. Die laufen die ganze Zeit im Kreis, halt immer zum Gucken. Das sind ja solche.
Ja.
Und das ist jetzt ich glaube, Pilot ist spannender als Beispiel. Aber es ist halt für einen Private Equity Case, ist es bockstark, ne? Weil da hast du einfach so eine stabile Nachfrage. Und die machen halt, ja, die Logik ist halt so, Defensive Services, also alles, was nicht zyklisch ist, das langfristige Verträge, dann halt viel öffentliche und private Einrichtungen.
Ich glaube, das ist es ja, wenn du viel so öffentlich hast und viel, ich sag mal, wie du sagst, der Bedarf ist ja höher, auch vor allem bei Privaten, dass es irgendwie Sicherheitsservices gibt.
Ja, jetzt auch bei uns, jetzt ist ja vom Officer quasi privat, also von der Eigentümergesellschaft. Und da ist halt einfach strukturell, hast du einfach das Thema mehr Sicherheitsnachfrage da, so wie du es sagst. Und das ist die ganzen öffentlichen Einrichtungen, die ganzen Corporate-Kunden, irgendwie Infrastrukturkunden, muss ja auch irgendwie bewachen.
Ja.
Und das ist halt einfach so spannend. Und das ist halt einfach für mich, es ist nicht so obvious, dass du in sowas investierst. Aber klar, ist natürlich toll, wenn du sagst, es ist ein Geschäft, das sehr, sehr stabil weiterläuft, das strukturell eine steigende Nachfrage.
Ja.
Und das hat schon eine monopolartige Stellung, einfach durch die krasse Größe.
Ja.
Und das ist jetzt neu, brand new im Partners Group, also Private Market, LTIF.
Ja, und vor allem, ich glaube, es zeigt einfach nochmal ganz gut den Kontrast, ne? Also wir reden jetzt irgendwie über die 10% im Emerging Markets, irgendwelche Tech-Companies, TSMC, Samsung, whoever. Klar, alles super spannend und immer super fancy und alles geht rauf, alles geht runter und schwankt und ist volatil. Und das zeigt ja Partners Group, finde ich, immer sehr, sehr gut, dass einfach Geschäftsmodelle gefunden werden. Wie du sagst, die sind stinkelangweilig, aber die haben die Verträge, es sind planbare, gut laufende Cashflows.
Genau, es hat schon definierte Cashflows für die nächsten Jahre. Und das ist kein Klumpen, wie bei jetzt irgendwann einem Indexinvestment, sondern das ist wirklich ein Team, das sich Gedanken macht, das sich die Unternehmen anschaut und dann sagt, na, das ist ein guter Case. Ist jetzt kein Case, der sich verzehnfachen wird in 2 Jahren, soll er aber auch nicht, sondern soll halt solide Renditen abwerfen. Und bei Partners ist es wirklich fast immer eine Punktlandung. Also jetzt letztes Jahr, wir haben ja 14% Netto-Zielrendite, haben knapp 13,9 gemacht. Würde ich durchgehen lassen. Oder 13,8. Würde ich durchgehen lassen. Und genau das sucht man ja. Einfach einen stabilen Portfolio-Baustein durch Diversifikation in Private Markets. Und das hat handpicked. Schon, finde ich cool. Also machen die gut. Ich mag die auch. Also mag das Team total gerne. Extrem kompetent. Sitzt ja im Zug bei Zürich.
Genau, und ich glaube, also ganz, ganz aktuell, also wirklich super frisch, ich glaube, von heute erst veröffentlicht, Halbjahr 2026, lief jetzt auch nicht so verkehrt für Partners Group.
Doll gewachsen, also sie hatten jetzt 16 Milliarden US-Dollar Inflow, also Wachstum, sind damit jetzt
also bei neue Kundengelder.
Genau, sind damit jetzt bei 186 Milliarden US-Dollar, also netto gewachsen, weil, hatten wir es angerissen im letzten Podcast, Per Partners Group war auch vor einer Weile in der Presse, weil die Rückgaben eingeschränkt haben.
Kommen wir gleich nochmal zu
drauf. Okay, von einer Private Market Strategie. Und das kommt gleich dazu drauf. Also auf jeden Fall hat eine super, super Entwicklung, sehen dem Jahr schon sehr, sehr optimistisch entgegen. Größte Treiber jetzt im ersten Halbjahr Infrastruktur, also mit guten 6 Milliarden. Deswegen Infrastruktur ist halt auch, bin ich selber ja Verfechter von, du investierst in die Welt um dich rum, also über 6 Milliarden neu zu sagen. Dann Credit, auch interessant, fast 4 Milliarden, also Private Credit. Ist auch interessant, ich habe da, falls mir jemand auf LinkedIn folgt, habe ich auch drüber geschrieben jetzt. Ich finde es total interessant, gab es einen großen Artikel von der Financial Times, wo ich das erste Mal übrigens diese Woche auch drin war, in der Financial Times, fand ich sehr cool, auch zum Thema Private Credit. Aber in einem anderen Artikel dazu.
Liest man vielleicht auch im Now Insights Newsletter am Samstag.
Wirklich?
Vielleicht.
Freue ich mich.
Wenn es den Cut schafft, den in der Redaktion.
Den drücke ich mir aus. Das gebe ich als Feedback bei der Korrekturschleife. Da fehlt was. Nee, und in einem anderen Artikel aber, da stand da drin, dass gerade große Instis allokieren jetzt überproportional gerade in Private Credit. Also ein Retail hat mit den USA so ein bisschen Panik, kann man es fast sagen. Die
Pferdescheu gemacht,
ja. Aber die Instis sagen, nö, ist eine geile Chance. Ich habe ein bisschen mehr Spreads, also ein bisschen mehr Ausschlag, also eine höhere Rendite im Credit. Also einfach, weil da viele Kleinanleger ein bisschen Befürchtungen hatten. Dann sagen aber die Instis, nee. Das sind so beide Rumors. Also die gehen jetzt bewusst rein und stocken da auf. Sieht man auch bei Partners, also mit knapp 4 Milliarden und PI 3,1 Milliarden Inflows. Also schöne Entwicklung.
Ja, ich glaube, also der CEO, David Layton nennt das Investitionsumfeld, aber nichtsdestotrotz weiterhin anspruchsvoll.
Ist es auch, keine Frage.
Also deswegen zeigt es ja auch, wie selektiv sie weiterhin arbeiten. Die PE-Bewertungen sind weiterhin hoch, aber desto selektiver muss man halt sein in Deals, die man dann am Ende auswählt. Und ein gutes Beispiel hatten sie etwas, das war, soweit ich weiß, nicht, es war nicht im LTIF
drin. Im Verkauf. Genau, das ist auch ein guter Punkt. Also es ist anspruchsvoll, die Bewertungen sind hoch, das heißt, Aktienbewertungen sind hoch, Private Markets auch relativ hoch und deswegen musst du halt gut selektieren und zum Beispiel eine Sicherheitsfirma da deine Exposure aufbauen. Was jetzt auch hatten, wichtig sind ja auch die Outflows. Gibt es denn Verkäufe? Evergreen hat zwar eine ganz lange Laufzeit, was der Partners Group schon quasi erfunden hat.
Haben sie ja tatsächlich erfunden.
Ja, wer hat es vorher erfunden? Nee. Nee, Rico, das hat doch der Pascal letztens bei unserem Event auch mal als Witz gemacht. Nee, das haben die wirklich erfunden.
Ja.
Evergreen-Strukturen. Und man muss aber trotzdem auch die Beteiligung verkaufen, soll die nicht für Ewigkeiten halten. Und Partners Group ist da auch echt gut drin, also in Verkäufen. Und die haben die Firma AdNorth verkauft. Was machen die? Das ist ein nordischer Rechenzentrumsbetreiber. Und die
also eher so ein bisschen, eher so Infrastruktur-PI tatsächlich.
Genau, Infrastruktur-Private-Equity, also ist gerade das Thema Digitalisierung, haben die Company gekauft. Und hatten jetzt mit diesem Investment 30% jährliche Rendite, also 30% PA-Rendite und haben 2,5x gemacht. Als Beispiel, was heißt 2,5x? Das heißt, sie haben es zum Beispiel gekauft für 100 Millionen, haben es dann für 250 verkauft. Das wäre 2,5x. Das heißt, sind auch gut auf der Verkaufsseite, haben schöne Inflows. Ja, wie gesagt, also toller Partner, mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, und du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten, aber deswegen war es uns auch wichtig, natürlich die eine Seite darzustellen, alles schöne Zahlen geliefert, aber es gibt natürlich auch eine andere Seite, das ist das ganze Thema Redemptions und Liquidität. Also, ne, Panthers Club vermeldet jetzt Rekordzuflüsse. Gleichzeitig gab es aber auch Schlagzeilen in den letzten Wochen über begrenzte Rücknahmen und was auch zu einem Kurssturz geführt hat. Partners Group ist ja an sich als Company gelistet.
Der GP, der Manager.
Genau. Und aber erklär doch nochmal, wie passt das denn zusammen?
Also wer jetzt vielleicht auch gerade mitgerechnet hat, wir haben ja gesagt, dass die gewachsen sind. Mhm. Rund, also dass sie gewachsen sind jetzt auf um 16 Milliarden. Ich habe die ganzen Sachen irgendwie aufaddiert und es passt irgendwie nicht so richtig zusammen, was ich gerade alles aufgezählt habe. Und es liegt daran, dass die hat sehr, sehr viele Evergreens, das heißt Fonds, die du kaufen und verkaufen kannst oder ein- und aussteigen kannst unter gewissen Voraussetzungen, gibt es ja Mechaniken dahinter, dass es halt immer Zu- und Abflüsse gibt. Und im ersten Halbjahr 2026, gerade bei den Evergreen-Strategien, sind 4,2 Milliarden reingeflossen und dem standen aber 3,8 Milliarden Outflows entgegen. Mhm. Also Netto-Inflows nur 400 Millionen. Und das ist halt so das Typische bei Evergreens, das heißt halt mittlerweile, das sind auch alle Fonds, die wir bei uns haben, wir hatten zeitlang auch mal eine Closed-End-Struktur, aber das ist aktuell nur Evergreens, das heißt, du kannst halt auch in Private Markets umschichten. Wenn du sagst, ich bin jetzt irgendwie schon seit 6, 7 Jahren drin, hab meinen Schnitt gemacht, fand jetzt irgendwie Private Equity cool, möchte jetzt aber ein bisschen defensive, mach jetzt ein bisschen Infrastruktur oder ein bisschen möchte was diversify, also so ein Multi-Alternative, kannst da rein und rausgehen und siehst halt auch, also das, wenn du das ehrlich anschaust, Private Markets, hast du auch Rücknahmen.
Ja, klar.
Und auch spannend, also unsere Strategie ist ja relativ neu, jetzt irgendwie so gute 2 Jahre, gibt's den Fonds, den wir bei uns anbieten. Und interessant ist auch bei den Rückgaben, das unterstreiche ich ja nochmal das, was ich gerade gesagt habe, sind 79% von den Rücknahmeanträgen sind für 3 schon relativ lang etablierte Evergreen-Strategien. Das sind Investoren, die schon lange dabei sind, sagen, ja, komm, da gehe ich jetzt zurück.
Ja. Und gleichzeitig liegen ja fürs zweite Halbjahr auch bereits Rücknahmeanträge von über 1 Milliarde US-Dollar vor. Also Partners Group immer ganz wichtig, ne? Wir reden jetzt hier von Partners Group insgesamt.
Generell, ja genau.
Nicht von dem Fonds, den es sozusagen bei uns zu kaufen gibt im Speziellen. Und mittelfristig rechnet Partners Group tatsächlich so von Nettoabflüssen von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar aus diesen 3 reiferen Strategien. Ist halt so ein bisschen, also wird dann fast so ein bisschen philosophisch, ne? Wenn man darüber nachdenkt, okay, Evergreen-Strategien, irgendwann müssen ja Rückflüsse kommen, weil es sind ja keine Closed-End-Strategien, wo dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt das kommen muss. Und am Ende wollen ja Asset-Manager auch oder beziehungsweise Investoren müssen ja auch irgendwann Geld verdienen, müssen ja irgendwann auch vor allem bei einem thesaurierenden Fonds müssen ja auch abziehen.
Ja, früher war es ja eh an. Just hat, man kann ja sagen, boah, das ist ja voll kritisch, da kann ja der Asset-Manager gar nicht planen. Das wird ja auch von vielen bemängelt, deswegen hast du immer Liquidität auch in diesen Fondsstrukturen, dass so Rücknahmen bedient werden können, bis zu einem gewissen Maße und du nicht irgendwelche Assets unter Preis verkaufen musst oder halt dann einschränkst, was ja auch passiert ist. Ja, das ist kein Fehler im System, das ist ja bei Design, das ist wirklich ein Feature, das ist ja bewusst, dass du die Rückgaben einschränken kannst. Und viele sagen so, boah, ist aber trotzdem kritisch. Und dann sage ich, nee, weil du kommst ja, also klassisch so in der Breite von Private Markets, kommst du aus geschlossenen Strukturen, das heißt, da wird Geld eingesammelt, das ist die Laufzeit 10 Jahre, das ist die Laufzeit zu Ende und dann ist das Geld ja eh weg. Das heißt, da musst du eigentlich sich wieder bewerben quasi bei deinen Investoren, dass sie wieder bei dir investieren. Das heißt, es ist nichts Negatives, es ist einfach das Design, wie es ausschaut.
Ja, also vielleicht einfach der Kern, denn wir machen ja auch gerne immer sehr viel Education. Also Evergreen-Produkte versprechen oder manche suggerieren Flexibilität, die gibt es aber faktisch nicht. Das ist natürlich nicht so flexibel wie denn.
Suggerieren viel zu viel Liquidität auch bei dem Produkt.
Genau, das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Private Equity, Infrastruktur, das sind einfach illiquide Anlageklassen. Und deswegen sind Fonds genauso strukturiert. Das bedeutet, wenn zu viele Rückflüsse auf einmal angemeldet werden, dann kann der Fonds auch sagen, okay, jetzt ist erstmal Stopp, bis zu dem gewissen Wert kann entnommen werden und dann verschiebt sich das sozusagen auf den nächsten Entnahmezeitpunkt. Das ist einfach immer ganz, ganz wichtig in der Logik der Produkte zu verstehen.
Genau. Und es ist halt auch, wie gesagt, kein Fehler, die Einschränkung schützen Bestandsinvestoren, dass du als Asset Manager langfristig planen kannst. Und da waren alle irgendwie so das Who's Who, weil dann eine Presse, also der Apollo hat eingeschränkt, der Blackstone hat eingeschränkt, hat irgendwie jeder so ein bisschen Rang und Namen hat die Rücknahmeanträge eingeschränkt. Ja. Weil halt viele panisch raus wollten oder umschichten wollten oder whatsoever. Und dann hat er diese sogenannte Redemption-Grenze oder Gating hat dann gegriffen. Und das ist die Mechanik. Also von der Evergreen-Struktur, das ist einfach ein Feature. Und dennoch ist dann die Aktie auch arg eingebrochen, irgendwie ein Drittel verloren. Was aber Ja, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das so richtig rational ist, weil wenn du jetzt mal so dir so einen Blick drauf wirfst, ne, du hast so Rekord-Inflows, das heißt, du hast eine hohe Nachfrage nach den Investments, nach den Strategien,
ja,
und die Redemption-Grenzen, das Gating zeigt einfach nur, ja, das Feature funktioniert und es wird genutzt. Ich würde mir persönlich mehr Sorgen machen, wenn sie nicht gaten würden und der Net Asset Value, also der Preis des Fonds, kollabiert, weil sie alles abstoßen, dass sie es bedienen können. Das wäre ja viel, viel schlechter. Aber ich persönlich bin nicht nervös, also ich bin da weiterhin investiert.
Ich glaube, du sagst es. Ich meine, du bist ja sozusagen der Vorsitz des Investment-Teams bei uns und das ist ja genau das, was du dir ja auch anguckst. Ne? Also wie ist die Liquiditätsmechanik? Nicht nur der Track Record, sondern wenn ein Fonds bei uns auf die Plattform kommt, wie genau ist der strukturiert? Wie wird Liquidität gehalten? Wie sind Rückgabemechanismen? Das prüfst du ja.
Ja, voll. Das gehen wir sehr, sehr tief rein. Und halt auch, wie sah es in der Historie aus? Und jetzt gerade bei so Playern wie einer Partnersgruppe ist es halt relativ easy. Weil die machen es halt schon, auch schon 20 Jahren, meine ich jetzt, Evergreens. Das heißt, ja, die haben da schon die ein oder andere schwierige Situation am Markt überstehen können.
Ja, sehr gut, Robin. Wir sind dann damit auch schon am Ende dieser Folge. Wir haben über Emerging Markets gesprochen, wie Private Markets, Private Credit da mit so reinfließen. Wir haben über die Partners Group gesprochen. Und wenn Fragen sind, schreibt uns sehr, sehr gerne, entweder bei LinkedIn oder an hello@investnow.com. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis bald.
Ciao.
Tschüss.